Wir werden heute in einen neuen Brief einsteigen. Wir lesen gemeinsam durch die Bibel und versuchen das, was wir lesen, anzuwenden auf unser Leben. So machen wir das. Und wir steigen in den Philipperbrief ein heute. Also ihr dürft aufschlagen den Philipperbrief, Kapitel 1. Also wenn ihr eine Bibel da habt, sonst wischt ihr, wie ich gerade auf dem Handy, das ist meine Blindenbibel, so als Ersatz, da wollte ich mir noch eine Stelle raussuchen auch. Ist interessant, gell? Früher haben sie gewickelt und dann kam das Blättern und jetzt ist das Wischen. So ändern sich die Zeiten. Wie geht's euch heute? Habt ihr Freude? Das ist schön. Das ist ein großes Thema im Philipperbrief. Und ich fand es total spannend, das war wieder so ein richtiger Zufall, dass das Thema der Allianzgebetswoche war. Diese Woche, die Freude im Herrn ist eure Stärke. Und der Thomas Bieringer hat ganz am Anfang, am Montag zu Beginn, gesagt, ja, was, wenn wir als Kirche Jesu, wenn wir als Gemeinde Jesu diese Freude nicht haben, wie wollen wir denn die Leute erreichen? Wie wollen wir Zeugen sein? Das ist wesentlich. Und Benny hat uns letzte Woche eine ganz tolle historische Einleitung, den Hintergrund gegeben letzte Woche. Und die Gebetswoche war ein ganz toller Einstieg in dieses große Thema. 15 Mal ungefähr, nagelt mich nicht genau fest, aber so ungefähr 15 Mal schreibt Paulus in diesen vier Kapitel, freut euch oder Freude oder ich freue mich. Und die große Preisfrage ist natürlich, woher kommt die Freude? Die können wir nicht aus uns produzieren, also ich zumindest nicht. Das funktioniert nicht, wenn ich sage, jetzt strenge ich mich aber an und jetzt werde ich Freude haben. Und Paulus schreibt aus einem römischen Gefängnis, also aus schwierigen Umständen. Es ist keine oberflächliche Freude. Es ist keine Freude, die von Umständen abhängig ist, sondern es ist eine tiefe innere Freude, die aus der Beziehung mit Jesus kommt. Der Schlüssel ist die Ausrichtung auf ihn und das sehen wir auch ganz stark in diesem Brief. So um die 50 Mal habe ich gezählt, schreibt Paulus über Christus oder Jesus oder im Herrn solche Dinge. Also er ist unheimlich ausgerichtet auf ihn. Im Kapitel 1 schreibt er, das Leben ist für mich Christus. Und dann im Kapitel 2, diese Gesinnung sei in euch, also diese Einstellung, die auch in Christus Jesus war. Also Jesus mein Leben, Jesus mein Vorbild. Im Kapitel 3 sagt er hier, alles was mir wertvoll war, meine ganzen religiösen Errungenschaften und mein sozialer Status, den ich hatte als Pharisäer, das ist für mich wie ein Haufen Dreck wörtlich, aber da schreibt man nicht in die Bibel, gell? Im Vergleich dazu Christus zu kennen, zu diesem überragenden Reichtum, ihm zu kennen. Und er sagt, ich jage auf dieses Ziel zu, also Jesus ist mein größter Wert, Jesus ist mein Ziel. Und im Kapitel 4 schreibt er, sorgt euch nicht, sondern betet. Und der Friede Christi, der alles Verstehen übersteigt, selbst in Situationen, wo es überhaupt keinen Sinn macht, Frieden zu haben, der wird eure Herzen bewahren in Christus Jesus. Und er schreibt auch, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Also Jesus ist mein Friede, Jesus ist meine Kraft und Jesus ist meine Freude auch. Freut euch im Herrn, schreibt er immer und immer wieder. Und ich möchte euch jetzt Grüße weitergeben von unserer lieben Marianne. Hat letzte Woche mit ihr telefoniert, die war jetzt 4 Wochen lang fast im Krankenhaus, gell, jede Woche eine OP. Und sie hat erzählt von dieser Freude trotz allem, die Jesus ihr geschenkt hat. Und ich gebe euch das einfach mal so weiter, ich hoffe, das klappt.
Hallo, hier spricht Marianne. Viele liebe Grüße an euch alle. Ja, zunächst möchte ich mal sagen, dass ich hier das die Calvary Chapel wirklich meine geistliche Familie ist von Anfang an, seit Existenz, und dass ich so dankbar bin um euch alle als Geschwister. Und das habe ich jetzt gerade im letzten Jahr so extrem gemerkt, und davon möchte ich Zeugnis geben. Ich bin also vor 2 Monaten 70 geworden, und ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich mal mit all meinen Aktivitäten und Hilfsaktionen und das, was ich sehe, dass ich da mal total runterfahre oder dass gar nichts mehr geht, wie es halt aktuell ist. Und ja, so war das im letzten halben Jahr mit meinem Körper. Appetitlosigkeit, und also ich habe viel Gewicht verloren, und ja, war 2-mal in der Notaufnahme im Sommer und dann jetzt im Dezember, den ganzen Dezember. Und ich muss euch sagen, ich danke euch so für eure Gebete. Ich habe das so gemerkt, schon von der ersten Nacht an. Ich wusste ja gar nicht, was machen sie mit mir, wie lange dauert es. Ich habe mir auch meinem Verstand befohlen, keine Sorgen zu machen, weil es steht ja auch im Wort, sorgt euch um nichts. Jesus will das machen und Gott macht es. Und so habe ich das praktiziert, jeden Tag. Diese Bibelstelle, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, dazu du auch berufen bist. Ja, gerade diesen Anfang, dieses Bibelstelle von dem Paulus, die ist mir jede Nacht, also ich habe Tage und Nächte lang hatte ich ja Gelegenheit zum drüber nachdenken, und ich habe mich als erstes gefragt, kämpfe, habe ich meinen Glauben als Kampf empfunden? Ja, der Paulus hat gekämpft, und der Jeremia, dann die Christen, die da auf dem Mittelmeer bei den Rettungsaktionen kentern und umkommen, und ja, die haben Kampf, aber ich doch nicht, ne? Und dann kam er wirklich, der Glauben, dieses Überwinden zu glauben, diesen Senfkorn-Glauben, das ist wirklich ein Kampf, das ist ein Kampf im Kopf, wenn eben die ganzen Umstände, wenn ich an mir runtergucke oder die Schläuche und die Infusion, ja, wenn ich das alles sehe, ich habe Jesus im Herzen, ich bin seit 34 Jahren wiedergeborener Christ, ich weiß, dass wo ich hinkomme, wenn ich mal sterbe, aber jetzt liege ich da und ja, kämpfe, ja, und aber das habe ich jede Nacht praktisch praktiziert, kämpfen, weil die Ärzte wussten nicht mehr weiter, das ging wirklich Tag für Tag für Tag mit allen möglichen, die haben so sich bemüht, ich kann überhaupt nicht klagen, ich war so voller Dank und Freude und habe das denen immer auch wieder gesagt, und die waren irgendwann so erstaunt über meinen Dank, über meine Freude. Da muss ich euch noch was sagen, weil die haben jeden Morgen bei der Visite um 7:30 stelle ich vor, gefragt, wo ist ihr Schmerzpegel zwischen 1 und 10. Bei 10 war es natürlich ganz schlimm, und ich habe dann irgendwann mal gesagt, nach den tagelangen Fragen, Sie fragen mich immer nach dem Schmerzpegel, ich sage Ihnen jetzt aber meinen Freudenpegel. Und der ist zwischen 1 und 10. 10! Und dann habe ich wohl die Hände hochgerissen und habe gestrahlt, dass meine sämtlichen Falten im Gesicht glatt waren und mein Gesicht gestrahlt hat. Das hat mir später die Oberschwester gesagt. Und die Ärzte waren irgendwie ratlos, kamen Stunden später und haben einen Test mit mir gemacht. Und ich habe echt gleich gedacht, das ist wie so ein Idiotentest, aber mach alles mit. Und ja, verschiedene Fragen, verschiedene Bewegungen, ja, dann sind sie wieder weg. Also die hatten wirklich Angst, dass ich einen Herzinfarkt kriege oder ja, einen Schlaganfall, so. Meine Freude. Und diese Freude war so groß. Ja, ich kann euch nur sagen, wer Jesus noch nicht hat, ich war wirklich im Dezember, ich wusste nicht, überlebe ich Weihnachten oder nicht. Ich war auch Weihnachten im Krankenhaus. Und das war das schönste Weihnachten, das ich jemals hatte, weil ich hatte an jedem Tag, also am Heiligabend kam mein Mann, am ersten Feiertag unser Sohn, am zweiten Feiertag unsere Tochter. Ich hatte die Mini-Familie ganz persönlich jeden gute Stunde und konnte mit dem reden. Also mein Leben muss anders werden nach diesem Erlebnis. Das hatte ich irgendwie im Kopf entschieden und im Herz. Das muss anders werden. Ich kann nicht diese Erlebnisse, wo ich jetzt nicht mehr da sein könnte, einfach so wegschieben, uns geht's weiter wie bisher. So, das war das. Also, ganz liebe Grüße, Gottes Segen und klammert euch an Jesus, wenn ihr den noch nicht habt. Es ist so wichtig. Ja, so, ich habe so viele Zeugnisse, es passt immer hierher. Also, wer noch was wissen will, der kann mich auch gerne fragen. Seid gesegnet. Tschüss, viele liebe Grüße.
Ja. Was für ein Schatz, unsere Marianne. Ist eine meiner Glaubensheldinnen, meiner Vorbilder. Ich bete, dass wir auch dahin wachsen, zu dieser Ausrichtung auf Jesus. Und da kommt die Freude her. Vielleicht könnt ihr das als Hausaufgabe machen, mal anstreichen. Überall in diesem Brief, wo Freude oder Freuen steht, und dann vielleicht in einer anderen Farbe, wo Jesus oder Christus oder Herr steht, und ihr werdet den Zusammenhang ganz deutlich sehen. Aber lasst uns reinspringen in den Text. Paulus schreibt zu Anfang der 60er Jahre, so ungefähr 11, 12 Jahre nach der Gemeindegründung in Philippi. Er schreibt aus dem Gefängnis in Rom, wartet da auf seinen Prozess vor Kaiser Nero, von dem er nicht wusste, machen die mich einen Kopf kürzer oder kommen wir nur mal frei. Und er hat aus dem Gefängnis 4 Briefe geschrieben, Epheser, Philippa, Kolosser und den Philemonbrief. Und zuerst sehen wir den Absender und die Adressaten und den Gruß. Also so, wie gesagt, die haben ja eine Rolle gehabt damals. Also es war praktisch, wenn der Absender am Anfang stand, nicht am Ende. So wie bei uns bei förmlichen Briefen machen wir das ja auch so. Und er schreibt hier im Vers 1, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Also das Anschreiben. Paulus und Timotheus, dem Timotheus hat er den Brief wahrscheinlich diktiert, der war Teil dieses kleinen Missionsteams, das mit Paulus das Evangelium nach Philippi brachte. Und der Timotheus war der Gemeinde dadurch auch nicht unbekannt. Und er war jetzt bei Paulus im Gefängnis, hat ihn besucht. Und auch einige andere Brüder. Lukas war dort, der Arzt, ein Weggefährte, ein enger Reisegefährte und Freund von Paulus. Onesimus und Tychikus aus Kleinasien waren dort. Epaphroditus aus Mazedonien, der hat den Philipperbrief dann da zurückgetragen. Und wir wissen nicht, ob die alle immer zur gleichen Zeit, alle immer gleichzeitig da waren. Aber wir sehen, die Christen damals, die haben zusammengehalten. Als die Gemeinden in Kleinasien und in Griechenland gehört haben, ihr Gemeindegründer, ihr Bruder, der Apostel Paulus ist im Gefängnis in Rom, da haben sie Abgesandte hingesandt. Und es war kein Katzensprung von Griechenland nach Rom. Denkt an die Reise, wie Paulus da hingekommen ist. Das hat Wochen gedauert, vielleicht sogar Monate. War auch nicht ungefährlich. Denkt an Paulus, Schiffbruch und so weiter. War nicht billig, aber das war egal. Und das ist ein Vorbild für uns. Wir sind Familie. Lass uns zusammenstehen, wenn einer von uns eine Not hat. Wenn einer im Krankenhaus ist oder in irgendeiner Bedrängnis, sei es irgendein Stress oder finanzielle Probleme oder was immer. Wissen wir davon? Ich meine, das ist das Erste. Ne? Wir verstecken diese Dinge gerne. Gell? Wir teilen nicht mal miteinander unsere Nöte. Und dann besuchen wir einander, helfen wir einander. Und was darf es kosten an Zeit, an Geld, an Mühen? Sind wir füreinander da? Vielleicht denkst du ja gerade konkret an einen Bruder oder eine Schwester. Dann tu es. Lass es praktisch werden. Es ist inspirierend, diese ersten Christen zu sehen, wie sie das miteinander gelebt hat oder haben. Also Paulus und Timotheus, und dann sagen sie Knechte Christi Jesu, sie bezeichnen sich als Knechte, eigentlich wörtlich Sklaven, Sklaven Christi. Und da ist ein Unterschied, oder? Ein Knecht ist ein Angestellter, ein Sklave ist das Eigentum seines Herrn. Ein Sklave lebt für eines oder einen und es ist sein Herr. Ihm gehorchen, ihm gefallen, ihm dienen, ihm nützlich sein, ihm eine Freude machen, das ist sein ganzes Leben. Für einen Sklaven ist sein Leben sein Herr. Paulus hat gesagt, das Leben ist für mich Christus. Und deshalb war er auch so voll Freude. Und zwei Dinge müssen uns klar sein. Erstens, Jesus stellt einen Herrschaftsanspruch an unser Leben. Jesus hat gesagt, folge mir nach. Er zwingt uns nicht, er lädt uns ein, es ist freiwillig. Aber wenn wir uns dafür entscheiden, dann ist die Rollenverteilung klar. Er ist der Herr, er hat das Sagen, wo es lang geht und wir folgen ihm. Wir nehmen unseren Platz als Sklaven ein. Vielleicht klingt das krass, aber das ist, was Nachfolge bedeutet. Und ich will auch ganz ehrlich sagen, wenn du kein Nachfolger bist, wenn das nicht dein Herz ist, dann bist du kein Christ. Jesus sucht keine Kulturchristen oder Namenschristen, er sucht Nachfolger. In Lukas 6 sagt Jesus, was nennt er mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Das ist ein totaler Widerspruch. Und er sagt, du baust dein Lebenshaus auf Sand, wenn du so lebst. Das hat keinen Bestand, das wird auseinanderfallen, das Haus wird abstürzen. Und dann sagt er, aber jeder, der meine Worte hört und sie tut, der ist wie einer, der sein Lebenshaus auf dem Felsen baut. Das hat Bestand. Also wenn wir sagen, Herr Jesus ist Herr, nicht sein Titel, so wie ich der Herr Weber bin, sondern Herr ist seine Position. Er ist der allmächtige Gott, er ist der Herr über dieses Universum. Jesus ist sein Name, bedeutet so viel wie Jahwe ist Rettung. Und Christus oder Christos, der Gesalbte, der Messias, das ist sein Titel. Er ist der verheißene Retter. Also wenn wir zu Jesus kommen, dann kommen wir zu ihm als unseren Retter. Als der, der unsere ganze Lebensschuld getilgt hat am Kreuz, der uns mit Gott versöhnt, der die Beziehung mit Gott heilt. Aber wir kommen auch zu ihm als unseren Herrn. Allmächtigen Gott, der das Sagen hat in unserem Leben. Und es gibt ihn wirklich nur als Gesamtpaket. Du kannst ja nicht das eine aussuchen und das andere lassen. Wenn du zu Jesus kommst, dann kannst du nicht mehr weiterleben, wie du willst. Dann ist er der Chef. Und keiner meint so gut mit dir wie er. Nicht mal du selber. Und er wird dich freimachen von all diesen anderen Tyrannen, die dein Leben versklaven wollen, die deine Seele haben wollen. Frei sein, ein Mensch zu sein, so wie Gott dich geschaffen hat. Und ich habe das gelernt oder lerne es immer mehr, je mehr ich ihm vertraue und ihm einfach gehorsam bin, selbst wenn ich es vielleicht nicht verstehe immer, aber desto besser ist es, desto heiler bin ich. Er ist der beste Herr, der dich so sehr geliebt hat, dass er alles gegeben hat für dich. So sehr ist er an deinem Wohl interessiert, dass er ans Kreuz gegangen ist für dich. Hey, gibt es sonst irgendeine andere Person, die das für dich getan hat? Also wofür sonst willst du leben? Und ja, es bleibt immer ein Kampf jeden Tag, wie die Marianne auch bezeugt hat. Immer ein Kampf, mein Wille oder sein Wille. Lebe ich nach meinen Gefühlen, was ich gerade will, oder lebe ich nach dem, was er mir sagt in seinem Wort? Und manchmal fallen wir auch auf die Nase. Aber diese Grundsatzentscheidung, die muss klar sein, die muss getroffen werden. wer ist dein Herr? Auf wen hörst du? Um was dreht sich dein Leben? Für wen lebst du? Wer oder was ist dein Gott? Schau, Jesus liebt dich und bildlich gesprochen, er steht da mit durchbohrten Händen, mit ausgebreiteten Armen und er lädt dich ein. Und Petrus hat gesagt, Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Und ich bin da ganz bei Petrus. Ich möchte nicht mehr ohne ihm leben. Wohin sonst soll ich gehen? Wofür sonst soll ich leben? Es gibt niemanden anderen, der es wert ist. Es gibt niemanden anderen, der uns wirklich Sinn geben kann. Es gibt nur einen Gott und der hat mich gemacht. Und es gibt nur einen Gott, der mich so liebt, der eine Zukunft hat, der eine Hoffnung hat über dieses Leben hinaus. Herr, wohin sonst sollte ich gehen, wenn nicht zu dir? Und es ist so schön, er macht uns zu Heiligen, lesen wir hier, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir uns ihm anvertrauen, wenn wir uns ihm hingeben. Er schreibt hier der Paulus an alle Heiligen, die in Philippi sind. Heilig hat zwei Bedeutungen, das Wort. Das eine ist abgesondert sein für den exklusiven Gebrauch heiligen Geräte im Tempel zum Beispiel. Also wir sind die für Christus Abgesonderten. Und natürlich hat heilig auch diese Bedeutung im Sinn von Reinheit. Wir sind geheiligt, wir sind die Gereinigten. Das hat Jesus am Kreuz für uns getan. Er hat dieses sündenlose Leben gelebt, was wir nicht leben können. Und dann hat er am Kreuz Platz getauscht mit uns. Die Konsequenz für unser sündiges Leben auf sich genommen, damit wir seinen Platz einnehmen können, den Platz als Gottes Kind. Und er hat all unsere Schuld ausgelöscht da. Und nicht nur das, wir stehen nicht nur nackt vor Gott irgendwie, okay, wir sind schuldlos, sondern die Bibel spricht davon, dass wir jetzt bekleidet sind mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Sein ganzes sündenloses, perfektes Leben wird jetzt uns zugerechnet und jetzt stehen wir so vor Gott, als hätten wir nie was falsch gemacht und noch mehr als das, als hätten wir ein perfektes Leben gelebt, wie Jesus. Wie wunderbar ist das? Ihr dürft mich gern Heiliger Günther nennen, das ist theologisch vollkommen korrekt. Seht ihr, Heilige sind nicht nur irgendwelche besonderen Menschen, die die Kirche irgendwann mal heilig gesprochen hat, sondern jeder, der Jesus vertraut. Er ist heilig gesprochen von ihm. Und das ist wunderbar. Heilige. Aber Heilige, die sich ihm anvertrauen, die sich ihm hingeben. Und das ist der Knackpunkt meistens, ne? Bei den Menschen, die sich nicht sicher sind, ob sie Jesus nachfolgen wollen oder die ihn vielleicht sogar ablehnen. Die meisten haben keine intellektuellen Probleme, zumindest wenn sie ehrlich sind. Gibt vielleicht ein paar, wird öfter mal vorgeschoben. Aber die Frage ist meistens, bist du bereit umzukehren? Bist du bereit nachzufolgen? Und dann wird er dein Leben verändern, ne? Wenn du zu ihm kommst, kannst du vielleicht nicht mehr so mit deiner Freundin zusammenleben, wie du es gerade tust. Und du kannst nicht mehr im Job bescheißen, so wie du es gerade tust. Und du kannst mit deinem Geld nicht mehr das machen, was du willst. Du bist jetzt nur mehr Verwalter, er ist der Eigentümer. Du musst vergeben, ist keine Option mehr. Ja, er wird dein Leben verändern. Er wird dein Leben aufräumen, er wird dein Leben heil machen. Aber viele Menschen sind zu stolz und wollen niemanden, der über ihnen steht. Wollen sich nichts sagen lassen, wollen ihr eigener Gott sein. Und Jesus sagt, ja, ist okay, ist deine Entscheidung, ist mit allen Konsequenzen. Aber hier die Einladung steht, ich möchte dir vergeben. Ich möchte dir neues Leben geben. ich möchte dich zu einem Heiligen machen, der jederzeit Zutritt hat zu Gott, der jederzeit Gemeinschaft mit ihm genießen kann. Ich will dein Retter sein, aber auch dein Herr sein. Und der zweite Punkt, den ich da noch machen wollte, ist, jeder Mensch hat einen Herrn. Jeder Mensch hat einen Meister in seinem Leben. Jeder Mensch hat etwas, was sein Leben treibt, wofür er lebt, was ihn motiviert. Bob Dylan hat mal so ein Lied gehabt, da hieß es, you've got to serve somebody. Also irgendjemanden musst du dienen und das ist wahr. Du kannst deinem Ego dienen, du kannst für Ruhm, für Ehrsucht, für Selbsterhöhung leben, das ist das Allerschlimmste. Und hey, das ist so lächerlich, wenn Menschen Gott spielen wollen. Du kannst für deine Familie leben, von mir aus, das ist schon viel besser. Deinen Mann, deine Frau, deine Kinder. Du kannst für deine Karriere leben, das ist, wofür du alles gibst, deine Familie aufopferst vielleicht sogar. Du kannst für Wohlstand, für Reichtum leben, Habsucht. Es kann die Lust sein, die dich treibt, deine Emotionen, Unterhaltung, das ist ja ein Riesenthema heutzutage. Sex von mir aus auf Biegen und Brechen, egal wie viele Menschen du verletzt und gebrauchst dabei. Du kannst für Sicherheit leben. Vielleicht ist es Alkohol oder Drogen sogar, was dich treibt und was dich gefangen hält. Aber jeder Mensch hat irgendwas, was ihn dominiert. Und diese Dinge haben alles gemeinsam. Sie sind nicht die Besten. Jesus ist der Beste. Er ist der Liebevollste, der Ehrlichste, der Gnädigste, der Barmherzigste, der Freundlichste, der Gütigste, der Gerechteste Herr, den es gibt. Und er macht uns zu seinen Heiligen. Ist nicht wunderbar? Was für ein Angebot uns der lebendige Gott gibt. Paulus, Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Die Aufseher waren eine Gruppe von geistlich reifen Männern, die Vorbilder waren und die haben die Gemeinde gemeinsam geleitet. Das war so typisch für diese Missionsgemeinden in Kleinasien und in Griechenland. In der jüdisch geprägten Gemeinde in Jerusalem war die Struktur nochmal ein bisschen anders, da waren dann noch die Apostel und so weiter. Aber hier die Ältesten, Episkopos ist eigentlich das Wort, also die Aufseher, das beschreibt ihren Dienst. Wurden an anderen Stellen auch die Ältesten genannt, Presbyteros, also Presbyter, das ist das Wort, kommt davon. Älteste in diesem Sinn an Reife, Vorbilder im Glauben, im Charakter, sehen wir im 1. Timotheus und im Titusbrief diese Anforderungen. Wurden auch Hirten genannt, da kommt das aus dem Lateinischen das Wort Pastoren oder Pastor her. Das beschreibt wieder eher so die Funktion, den Dienst, den sie hatten. Aber es geht um dieselbe Gruppe von Männern. In der Apostelgeschichte 20 sendet Paulus von Miletus aus nach Ephesus und er rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Und dann spricht er zu ihnen im Vers 28, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher, also Episkopos, Bischof ist das deutsche Wort, eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Also hier in dem Vers haben wir alle drei, oder in diesen Versen haben wir alle drei Bezeichnungen zusammen. Also alle drei Worte bezeichnet dieselbe Gruppe von Männern, die die Gemeindeleitung waren. Und im Laufe der Kirchengeschichte haben sich dann verschiedene Ämter entwickelt, die sich dann diese Begriffe zu eigen gemacht hat. Also heute ist Bischof und Ältester und Presbyter nicht mehr unbedingt dasselbe oder Pastor. Aber damals war dieselbe Gruppe gemeint mit all diesen Worten. Und dann sehen wir Diener. Diakonos, also Diakon, das Wort kommt daher. Das waren Männer und Frauen, die Verantwortung für praktische Dienste übernommen haben. In der Apostelgeschichte 6 sehen wir, wie die ersten Diakone gewählt wurden. Also, wir haben in der Gemeinde Aufseher, Älteste, Pastoren, Hirten, die waren für die geistliche Leitung, für die geistliche Versorgung, also Lehre, Gebet und so weiter, für das geistliche Wohl der Geschwister verantwortlich. Und dann haben wir die Diener, die waren für die praktischen Bedürfnisse und Dienste verantwortlich. Das waren sozusagen die zwei Ämter, wobei Amt klingt so hierarchisch, ne? Vielleicht waren es die zwei Dienstbeschreibungen in der Gemeinde damals. Wir in unserer Gemeinde haben eigentlich nie die Bezeichnung Diakon oder Diener vergeben. Klingt vielleicht auch ein bisschen komisch in der heutigen Zeit. Ich sage, Manfred, du bist unser Diener. Aber wir haben einige Diakone natürlich, wir nennen sie eher Dienstleiter. Und wir haben Älteste und ich darf mich Pastor schimpfen, obwohl das eigentlich der uncoolste Job war, Hirte, gell? Obwohl ich auch ein Ältester bin, immer mehr im wörtlichen Sinn auch, gell? Aber was draufsteht, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, was drin ist. Und dann schauen wir uns den Gruß an im Vers 2. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Paulus grüßt typischerweise mit dem griechischen und jüdischen Gruß kombiniert. Also Charis und Shalom. Und immer in der Reihenfolge Gnade und Frieden. Gnade bedeutet unverdiente Gunst, ein unverdientes Geschenk. Du bekommst was, was du nicht verdient hast. Also zum Beispiel, wenn du zu mir kommst und mir eine Ohrfeige gibst, wenn ich dir eine zurückgebe oder du wirst bestraft dafür, dann ist es Gerechtigkeit. Du kriegst das, was du verdient hast. Wenn du mir eine Watsche gibst und ich tue dir nichts zurück, dann ist es Barmherzigkeit. Du kriegst was nicht, was du verdient hast. Aber wenn du mir eine Ohrfeige gibst und ich lade dich auf dem Eis ein, das ist Gnade. Und das hat Gott für uns, was wir nicht verdient haben. Er hat uns Gnade geschenkt. Vergebung, Versöhnung mit Gott, die wir nicht verdient haben, sondern die Jesus für uns verdient hat. In Römer 5 heißt es, da wir nun gerechtfertigt worden sind, also gerecht gesprochen vor Gott, gerecht gemacht aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also immer in dieser Reihenfolge, erst wenn wir die Gnade Gottes erfahren haben und verstanden haben, dann werden wir auch den Frieden Gottes erfahren. Wenn ich verstehe meine Erlösung, meine Beziehung mit Gott, auch Gottes Segen ist nicht von meiner Leistung abhängig. Hey, das verursacht Stress und da bin ich dann an einen Tag näher bei Gott und an anderen weniger nah und einmal bin ich gerettet, dann wieder nicht. Das ist Stress. Aber Gott nimmt mich an, trotz mir, nicht wegen mir, wegen Jesus allein. Gott segnet mich nicht wegen mir, weil ich so ein toller Hecht bin, sondern wegen Jesus allein. Und deswegen ist es sicher, jeden Tag neu. Meine Erlösung, meine Beziehung ist sicher. Und das bringt Frieden in mein Leben. Selbst wenn ich keinen guten Tag habe, bin ich sicher in Jesus. Und ich darf mit Zuversicht, heißt es im Hebräerbrief, hinlaufen zu dem Thron der Gnade, also gerade wenn es nicht so gut läuft. Und jetzt haben wir schon ganze zwei Verse durchgenommen. Wow. Also wir müssen einen Zahn zulegen, gell? Ich halte eigentlich heute zwei Predigten in einer kombiniert, weil ich letzte Woche ein Stück weit ausgefallen bin. Ich lese den ganzen Abschnitt deswegen, den ganzen nächsten. Das sind die Dankesworte von Paulus an die Gemeinde. Er schreibt im Vers 3, also Verse 3 bis 8. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch und alle Zeit in jedem meiner Gebete. Und ich bete für euch alle mit Freuden, wegen eurer Teilnahme am Evangelium, also oder an eurer Gemeinschaft mit dem Evangelium. Evangelium ist die gute Botschaft von dem, was Jesus für uns getan hat. Vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Hey, Gott ist am Wirken in seiner Gemeinde. Das ist unsere Hoffnung. Das ist meine Hoffnung. Es ist nicht meine Gemeinde, es ist seine Gemeinde. Und er ist noch nicht fertig mit uns. So ist es für mich auch recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe. Und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Der Philipperbrief hat so einen warmen, freundlichen, liebevollen Ton. Da ist so ein herzliches, freundschaftliches Verhältnis zwischen dem Gemeindegründer Paulus, auch wenn er nur kurz da war, und der Gemeinde in Philippi, die mit so einem jüdisch angehauchten Frauengebetskreis begonnen hat und wahrscheinlich mit einem besessenen Mädel, das befreit wurde, und einem römischen Kerkermeister und seiner Familie. Ich liebe das, so bunt, wie Gemeinde sein soll. Und der Tonfall hier von Paulus, das klingt eher so wie ein Rundbrief eines Missionars an seine lieben Unterstützer. Und das war auch der Anlass, dem war auch so. Ich lese den Vers 5 nochmal aus der Neuen Leben-Übersetzung, also einer moderneren Übertragung. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute gemeinsam mit mir für die gute Botschaft eingesetzt. Und Vers 7 aus der neuen evangelistischen Übersetzung, denn ihr habt alle Anteil an der Gnade, die ich sowohl als Gefangener erfahre, als auch dann, wenn ich das Evangelium verteidigen und seine Wahrheit bekräftigen muss. Also die Geschwister in Philippi, die hatten mit Paulus Gottes Gnadenwirken erlebt, die waren begeistert vom Evangelium, begeistert von Jesus und dem, was er für sie getan hat. Sie wollten das alles hören und sie hatten auch die Gnade, die Gabe der Freigebigkeit. Mehrmals haben sie zusammengelegt, um den Paulus und seinen Dienst finanziell zu unterstützen. Also zumindest 4-5 Mal haben sie ihm Geld geschickt und es war damals auch keine einfache Überweisung, sondern ein Abgesandter musste wieder dem Paulus nachreisen und die Gabe überbringen. Und so auch jetzt wieder. Und das war der Anlass des Briefes. Und so schreibt der Paulus einen Dankesbrief und dann schreibt er natürlich mehr, wie wir den Paulus kennen. Und er freut sich über diese Anteilnahme, über diese praktische Liebe, über diese Partnerschaft im Evangelium. Auch über die geistliche Frucht, die diese Partnerschaft ermöglicht hat. Es ging auf das gemeinsame geistliche Konto. Die Philipper hatten den Paulus freigesetzt, mehr seiner Zeit in seinen geistlichen Dienst zu investieren. Und darum geht es, wenn wir Missionare oder Hauptamtliche oder Vollzeitliche, wie immer wir sie nennen, unterstützen. Paulus war sehr pragmatisch. Er hatte einen Beruf. Er hat Zeltmacher gelernt und er hatte kein Problem in seinem Handwerk zu arbeiten. Für seinen Lebensunterhalt, selbst für den Lebensunterhalt seiner Mitarbeiter. Und Zelte machen ist genauso heilig und geistlich wie Predigen. Aber seine erste Berufung und seine erste Leidenschaft und seine Begabung war, den Menschen von Jesus zu erzählen. Zu evangelisieren, zu reisen, das Wort Gottes zu lehren, Gemeinden zu gründen. Und wann immer ihm das möglich war, hat er die Zelte fallen lassen und hat das getan. Und die Philipper wollten den Paulus freisetzen, unterstützen für diesen geistlichen Dienst. Wollten ihn von alleine lassen sozusagen. Und es ist so viel gute Frucht entstanden durch seinen Dienst. Denkt an den Dienst von Paulus. Und das war wieder Grund zur Freude auf beiden Seiten. Und der Paulus sagt, ich freue mich, ich denke so gern an euch, ihr seid so gut unterwegs. Aber Gott wird dieses gute Werk, was er angefangen hat, bei euch auch vollenden. Ihr seid noch nicht fertig, Gott ist noch nicht fertig mit euch, er liebt euch. Und ja, es gab auch kleine Probleme in der Gemeinde, da gab es Schwestern, die gestritten haben, werden wir sehen. Und Leute, die so gesetzliche Lehren reinbringen wollten, war nicht die perfekte Gemeinde. Aber was für eine schöne Beziehung, was für eine schöne Partnerschaft zwischen dem Philippus, den Philippern und dem Paulus. Und mich hat das echt angesprochen, ich fand es so schön. Und vielleicht können wir auch wachsen in dem Bereich. In dem Bereich Freigebigkeit, Geschwister für einen Dienst freizusetzen, für einen geistlichen Dienst, innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Ich meine, wir machen ja nicht nichts. Wir unterstützen den Tulani, Pastor Tulani, den Hirten, ist Evangelist eigentlich auch im Township in Südafrika. Unterstützen wir mit, was sind vielleicht so um die 200 Euro im Monat, wobei ein Teil kommt auch von außerhalb, was speziell dafür gespendet wird. Und wir unterstützen den Seimer mit so um die 100 Euro, der in Wiesbaden jetzt ist und Gemeinde mit arabisch sprechenden Geschwistern hat versucht, arabisch sprechende Menschen für Jesus zu erreichen. Und dann haben wir noch so den einen oder anderen kleinen Dienst, den wir so mit Kleinigkeiten unterstützen. 25 Euro für Praiseland und ich glaube, wir haben eine Patenschaft für in Südafrika, für Seeds for Kids, für ein Kind um 25 Euro und 50 Euro für Pro Femina und dann meine halbe Anstellung und ich weiß nicht, ob wir sonst noch... Egal, also wir tun nicht nichts. Aber ich glaube, wir leben vielleicht auch ein Stück weit noch unter unseren Möglichkeiten. In Israel im Alten Testament haben 10 Leute so ungefähr einen Vollzeitler finanziert. Und ich persönlich glaube nicht, dass Gott uns im Neuen Testament einen Prozentbetrag vorgibt oder festlegt, hey, jeder soll mit Freude geben, was ihm am Herzen liegt. Und ja, die Zeiten haben sich auch geändert, wir müssen Miete bezahlen für unser Haus und Betriebskosten und so weiter, aber hey, wie wäre es, wenn wir auch noch den Simon und den Arthur und die Carina und den Benny und so weiter freisetzen könnten und noch Missionare in Afrika oder sonst wo, wenn wir noch so dieses missionarische Anliegen stärken würden, als Gemeinde, hey, was könnten wir an Kinderarbeit, vielleicht sogar offene Kinderarbeit und Jugendarbeit anbieten und Camps und Glaubensgrundkursen und Männerarbeit und evangelistische Aktionen und diakonische Dienste und so weiter. Was könnte man alles auf die Beine stellen, wenn wir noch mehr Menschen freisetzen würden? Und was wäre, wenn wirklich jeder von uns etwas von seiner Zeit und von seinen Gaben, die Gott ihm gegeben hat, in die Gemeindearbeit investiert und in evangelistische, diakonische Arbeit investiert. Ich meine, einige machen sehr, sehr viel, vielleicht zu viel, und bei anderen ist noch ein bisschen was an Luft da. Ich spinne jetzt einfach und ich übertreibe wahrscheinlich auch bewusst, aber was wäre, wenn... Würde das Reich Gottes einbrechen in Grünstadt? Gäbe es da eine Explosion von Freude und Erweckung? Was, wenn wir einfach mal drüber nachdenken und drüber beten? Und ich glaube, es würde uns gut tun, als Gemeinde wieder mehr nach außen zu sehen auch. Nicht uns nur um uns zu drehen, sondern wirklich dieses missionarische Anliegen, dieses Brennen für das Evangelium. Das sehe ich hier, das spüre ich an dieser Gemeinde in Philippi und an dieser Partnerschaft mit Paulus. Und wie wäre es, wenn wir das wieder stärken würden und mehr in den Fokus rücken würden? Ich bin beeindruckt von dieser Gemeinde, die durch schwere Zeiten ging. die eigentlich auch eine arme Gemeinde war, aber die eine unheimliche Freigebigkeit hatte und die einen geistigen Blick hatte für die Dinge, die so fruchtbar war, so voll Gnade und voll Liebe. Also ein Beispiel, als die Gemeinden gesammelt haben, die Gemeinden in Griechenland und Kleinasien, also die mit den Christen aus dem heidnischen Hintergrund, als die gesammelt haben für die Gemeinde in Jerusalem, das war so die große jüdische Gemeinde, weil die hatten Not. Da hatten sich tausende Leute bekehrt, ihr kennt das Pfingstereignis, also stellt euch das mal vor praktisch, ne? 1000 Leute, 3.000, 4.000 Leute auf einem Schlag, jetzt sind sie da, bleiben alle hier in Jerusalem, die Apostel lehren sie. Und Leute haben ihre Äcker, haben ihre Häuser verkauft, um diese Geschwister, neuen Geschwister, die da waren, zu versorgen. Also sie haben alles gegeben. Und jetzt hatten sie scheinbar selber Not. Und jetzt waren diese anderen Gemeinden, die teilweise weit weg waren, haben zusammengelegt, haben gesammelt, um die Geschwister zu unterstützen. Dieser Zusammenhalt ist beeindruckend. Und Paulus schreibt über die Gemeinde in Mazedonien oder die Gemeinden in Mazedonien, und Philippi war die Hauptstadt davon. 2. Korinther 8, Vers 1, wir wollen euch nun berichten, Geschwister, schreibt er den Korinthern, was die Gnade Gottes in den Gemeinden Mazedoniens bewirkt hat, also in Nordgriechenland heute. Sie haben sich nicht nur in schwerer Bedrängnis bewährt, sondern ihre übergroße Freude und tiefe Armut haben sich in Reichtum ihrer Freigebigkeit verwandelt. Ich bezeuge, dass sie gaben, so viel sie konnten. Ja, sogar freiwillig, noch darüber hinaus. Sie haben sich geradezu aufgedrängt und uns darum gebeten, sich an diesem Werk der Gnade, dem Hilfsdienst für die Heiligen, beteiligen zu dürfen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht mit Freigebigkeit. Mich inspiriert das, mich fordert das heraus. Mich fordert dieser Zusammenhalt, diese Einheit, dieses Miteinander, die sie hatten, nicht nur als Gemeinde, aber auch als Gemeinden mit ihrem Gemeindegründer, mit dem Paulus, mit den Missionaren, die sie unterstützt haben. Mich fordert das heraus. Ich finde das spannend. Kann uns inspirieren. Ich möchte euch mitgeben, Gottes Wort an uns heute. Und ich möchte zum Abschluss das Gebet des Paulus in den Versen 9 bis 11 lesen. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht. Also Gottes Erkenntnis wahrscheinlich erstmal, aber auch diese Einsicht aus Gottes Wort, also Liebe mit Einsicht, nicht irgendwie naive Gefühlsduselei, sondern Liebe mit Einsicht und Erkenntnis. Damit ihr prüft, worauf es ankommt, da geht es jetzt um das praktische Leben, denkt an Römerbrief Kapitel 12. Damit ihr prüft, worauf es ankommt, den Blick, das Leben für das Wesentliche, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, wenn Christus wiederkommt. Erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Ich möchte das gerne nochmal lesen, aus einer modernen Übersetzung, als Segensgebet für uns zum Abschluss. Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher an Verständnis und Einsicht wird, damit ihr euch für das entscheidet, worauf es ankommt, und am Tag von Christus Jesus rein und tadellos vor ihm steht, erfüllt mit dem, was aus der Gerechtigkeit gewachsen ist, die Christus Jesus euch geschenkt hat. So wird Gott geehrt und gelobt. Und lieber Vater, darum bitten wir, Herr, fach unsere Herzen an, fach das Feuer in unserem Herzen an, fach unsere Freude an, unsere Begeisterung über dich und das, was du für uns getan hast. Danke, dass du uns so sehr liebst. Danke, dass du alles gegeben hast, dass du ans Kreuz gegangen bist, damit wir in Gemeinschaft mit dir leben dürfen, in aller Ewigkeit. Und danke, Herr, dass du unser Leben sinnvoll und reich machst. Und Vater, ich bete, dass du in meinem Herzen wirkst, dass du in unserem Herzen wirkst, dass diese Dankbarkeit und diese Liebe übersprudelt, ganz praktisch, Herr, in das Leben unserer Gemeinde hinein, und darüber hinaus, Herr, in unsere Stadt hinein, in die Gemeinschaft mit allen Christen hier vor Ort. Ich danke dir, dass wir uns in der Allianzgebetswoche versammeln durften und miteinander beten und dich suchen und nachdenken über, ja, auch diese Verse, Herr, diese Freude, die du wirken willst in unserer Mitte. Und Vater, wir denken auch an unsere liebe Marianne. Ich danke dir, dass du bei ihr bist. Ich danke dir, dass sie das so stark spüren darf in ihrem Leid. Und Vater, wir wollen jetzt uns eins machen im Gebet und bitten, Herr, dass du sie aufrichtest, dass du sie stärkst, dass du sie heilst, dass sie an Gewicht zunehmen kann. Und Vater, segne sie und ihre ganze Familie. Und Vater, bewahre du uns in deinem Frieden und in deiner Freude. Und ich bete auch, wenn irgendjemand hier ist, der noch nicht die Entscheidung für dich getroffen hat, dass heute der Tag ist. Es gibt keinen Besseren als dich. Und wir sind so dankbar für dich, Jesus. Wir haben dich lieb. Amen. Und so geht mit dieser Freude und mit diesem Frieden und dieser Sicherheit, die wir in Jesus haben. Und behaltet sie nicht für euch. Lasst sie raus. Amen. Der Herr segne euch.